SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt.
Heute mit der vierten von 31 Folgen des Romans Djinns von Fatma Aydemir. Hüseyin ist tot. Ganz allein ist er gestorben, weil seine Familie noch in Deutschland war, wo sie eigentlich leben. Gerade hatte er die Wohnung eingerichtet. In der nächsten Woche sollten Emine und die Kinder nachkommen. Jetzt sind sie da, zumindest Emine mit Peri und Ümit, den jüngsten Kindern. Aber Hüseyin liegt tot im Krankenhaus. Peri und Ümit streifen durch die Stadt, weil sie es in der Wohnung nicht mehr aushalten, mit der weinenden Mutter der klagenden Nachbarin. Eine Wahrsagerin begegnet ihnen und liest aus Peris Hand. »Ich sehe zwei Beerdigungen«, prophezeit sie. »Sie werden sehr dicht aufeinander folgen. Sowas will Peri bestimmt nicht hören.« Es liest Sesede Tersien.
Peri steht hastig auf und blickt auf den Plastikhocker runter, als hätte sie Bock, ihn wegzukicken. »Komm, wir müssen los!« Sie packt Ümit am Unterarm, sie eilen zurück in Richtung Wohnung. »Ich sage bloß die Wahrheit, ich lüge nie!« hört Ümit die Goldzahnfrau ihnen hinterherrufen. Doch Peri schüttelt nur wütend den Kopf. »Die spinnt doch, die Alte! Ich bezahle die, damit sie mich aufmuntert und nicht für noch mehr Psychoscheiße!« Ümits Mutter und die Nachbarn stehen schon vor der Tür und warten Arm in Arm auf sie, wie Zwillinge, in ihren weiten, leichten Sommermänteln. Sie tragen dasselbe Modell, dieses aus dem Stoff, der einem bei jeder Berührung Stromschläge verpasst. Der von Ümits Mutter ist gräulich und der von der Nachbarin ist beige. Ümit fragt sich, warum die Nachbarin jetzt auch noch mit ins Krankenhaus kommen will, aber dann sieht er eine weiße Katze und beugt sich zum Streicheln runter und vergisst, woran er gerade gedacht hat. Das Fell des Kätzchens ist so sanft, sanfter als alles, was Ümit je angefasst hat. Er kann nicht aufhören, es zu streicheln. Peri macht »Oh«, bückt sich auch und krault die Katze hinter den Ohren. »Sagt mal, seid ihr jetzt völlig verrückt?« ruft ihre Mutter. »Warum fasst ihr dieses dreckige Ding an?« Die Nachbarin beruhigt sie und sagt, das sei nicht schlimm. Im Krankenhaus müsse man schließlich noch ein Abdest nehmen.
»Abdest? Shit, Peri, ich hab vergessen, wie das geht«,
flüstert Ümit seiner Schwester nervös zu. Sein Herz beginnt zu rasen. Peri rollt die Augen.
»Man ist doch egal.« »Nein, ist es nicht. Wir gehen doch gleich danach zur Beerdigung.«
»Wasch dich einfach überall, bis du sauber bist. So schwer ist es nicht.« Ein Mann mit dichtem Schnauzbart und traurigen Augen holt sie ab. Er schnipst seine Kippe weg und öffnet die Türen seiner weißen Schrottkarre. Der Mann stand schon gestern Abend vor der Wohnung und stellte sich als Neffe von Ümits Vater vor, der Sohn von dem und dem. Er ist vielleicht so alt wie Hakan, aber kleidet sich wie ein alter Mann. Von seinem Rückspiegel baumelt ein kleines Kissen mit eingestickter arabischer Schrift. Ümit versinkt im Beifahrersitz. Er kurbelt das Fenster runter und lässt den warmen Wind durch seine Haare wirbeln, während Peri hinten zusammengequetscht zwischen seiner Mutter und der Nachbarin hockt. Ümit hört Schluchzen. Er dreht sich lieber nicht um. Mit dem lauten Durcheinander der Stadt und der Pille im Blut fällt es Ümit plötzlich leichter, die drei da hinten auszublenden. Er fixiert die vorbeiziehenden Gesichter der Menschen draußen, eines und noch eines und noch eines. Sie wirken vertraut, wie entfernte Bekannte, mit denen er schnell ins Gespräch käme und die ihn als erstes fragen würden, Borussia Dortmund oder Bayern München? Und dann, ob sein Vater einen Mercedes fährt oder BMW. Früher haben sie ihn das immer gefragt im Türkei-Urlaub. Die Straßen sind gewellt und löchrig, als rasten sie über den Mond. Der Wagen jault und macht fast schon Sätze. Und Ümit stellt sich vor, die Schwerkraft könnte beim nächsten Sprung aussetzen und der Wagen über die Dächer von Zeytinburnu fliegen. Er muss wieder an die Tektonik denken, an die eurasische und die anatolische Platte, wie sie sich genau hier unter ihnen bewegen und aneinanderreiben und Spannung aufbauen und die sich jeden Moment oder erst in 30 Jahren oder in 100 entladen wird in einem gigantischen Erdbeben. Zum ersten Mal meint Ümit zu verstehen, was sein Vater an dieser Stadt fand. Gestern noch erschien ihm Istanbul bloß wie eine riesige Müllhalde voll viel zu vieler trauriger Kinder, die mit ihren dreckigen Fingern gegen Autoscheiben klopften, um ein paar Lira zu erbetteln. Heute aber sieht er das Rätselhafte und das Vertraute, sieht die brüchigen Häuserfassaden und die aus den Fenstern hängenden bunten Teppiche, sieht die rauchenden Männergesichter und die im Schatten zusammengerückten alten Frauen an sich vorbeiziehen, die ihm alle so bekannt vorkommen, als sei Ümit schon unzählige Male hier gewesen. Er spürt Freude in sich aufsteigen, Freude darüber, unter so vielen Menschen zu sein und dennoch von niemandem erkannt zu werden. Vielleicht braucht Ümit sich hier gar nicht zu fürchten. Vielleicht ist die ganze Stadt ein einziges Versteck, weil man unter so vielen Leuten nicht auffällt, weil man hier einfach normal sein kann, weil alle mit sich selbst beschäftigt sind. Ist Peri deshalb nach Frankfurt gezogen? Vielleicht muss Ümit einfach auch abhauen und was studieren. Als sie am Parkplatz beim Krankenhaus ankommen, sind Ümits Beine schlaff wie Hefeteig, der darauf wartet, sich aufzublähen und geknetet zu werden. Alle steigen aus dem Auto, aber Ümit schafft es bloß langsam, seine Füße aus der Wagentür auf den Asphalt zu setzen. Er stützt sich an der Motorhaube ab, als Peri, seine Mutter und die Nachbarn schon so schnell auf den Hintereingang des Krankenhauses zulaufen, als hätte Zeit noch irgendeine Bedeutung für einen Toten. Da sieht er plötzlich eine schwarz verhüllte Gestalt über dem Parkplatz huschen, hinter seiner Familie her, als wollte sie ihr nachschleichen. Es ist noch jemand bei ihr. Erst auf den zweiten Blick erkennt er die zwei. Ayşe Yenge mit einer ihrer beiden Leibwächterinnen. Was hat denn die hier zu suchen? Ayşe Yenge spricht Ümits Mutter an. Die zwei wechseln ein paar Worte, bis Emine sie, Ümit erkennt es an ihrer zornigen Handbewegung, zum Teufel jagt. Peri und die Nachbarin zerren Ümits Mutter ins Krankenhaus, während Ayşe Yenge und das Gespenst neben ihr mit gesenkten Köpfen über den Parkplatz davontrotten. Ümit atmet tief aus, unsicher, ob er die beiden Frauen wirklich gesehen hat, und beschließt, auch die dritte Pille zu schlucken. Er hat kein Wasser zum Runterspülen, die Pille bleibt auf halber Strecke in seiner Speiseröhre kleben. »Alles in Ordnung?« Erst jetzt merkt Ümit, dass der fremde Cousin immer noch bei ihm steht. Er nickt ihm zu und haut sich mit der flachen Hand auf die Brust. Die Pille rutscht ein bisschen tiefer. Er setzt seine Beine vorsichtig in Gang. Und sie funktionieren, und zwar verlässlich und zielstrebig, wie von ganz allein. Der Cousin folgt Ümit. Die Metallschichten in Ümit blättern ab. Der Parkplatz fühlt sich auf einmal so weich an, wie ein frisch gewaschener Badezimmerteppich. Im Eingangsbereich des Krankenhauses kriechen ihm Geräusche ins Ohr wie Insekten. Ein schrilles Piepsen, ein knackendes Röcheln, das ständige Rauschen eines schlecht empfangenen Radiosenders. Unter dem scharfen Licht der Neonröhren werden lauter Körper hin und her geschoben, schlafende Körper und verbundene Körper und hysterische Körper. Über allem liegt ein weißer Rauchfilter. Steht hier irgendwo im Krankenhaus eine Nebelmaschine? Ümits Mutter ist mit der Nachbarin auf eine grüne Plastikstuhlreihe gesackt. Ümit entscheidet sich, zu Peri an den Schalter zu gehen. Peri sieht ihn von der Seite an, eine Augenbraue angewinkelt. Sie legt zwei Finger auf seine nasse Stirn und wischt über sie wie über einen beschlagenen Spiegel. »Warum schwitzt du so?«
»Ich?« »Idiot, was ist das für eine Frage, ich?« »Natürlich meint sie dich. Wen soll sie sonst meinen?«
»Sie meint die Person, die sie anschaut und deren Gesicht sie berührt. Sie meint genau die Person, für die sie dich hält.« »Aber was sieht Peri überhaupt, wenn sie dich ansieht?« »Wer bist du? Wer ist dieser Ümit für sie? Ein hilfloser, kleiner, pubertierender Bruder mit einem Schweißproblem? Oder eine unausstehliche Person, ein kranker Typ, der nicht um seinen toten Vater weint und dessen Gleichgültigkeit wie ein Gift aus seinen Poren tropft und die gesamte Umgebung verpestet? Kommt der weiße Rauch etwa aus ihm? Ist das Ümits Gift hier in der Luft? Von Ümits Geschwistern kennt ihn Peri wohl am besten, auch wenn Hakan ein Leben lang mit ihm im selben Zimmer geschlafen hat, auch wenn Sevda ihn als Baby gewickelt und gefüttert hat. Trotzdem ist es Peri, die in ihn hineinsieht. Peri spürt, was mit ihm passiert. Peri sind auch lauter Sachen passiert. Peri kann ein Geheimnis für sich behalten, ohne dass sie Ümit es auch nur verraten müsste. Peri nimmt Ümits Hand. Wen hat sie bloß verloren? Was hat die Goldfrau eben gemeint? Hat Peri jemanden geliebt und dann verloren? Der fremde Cousin und ein Mann in weißem Kittel kommen den Flur entlang zum Wartebereich. Der Mann ist zwar angezogen wie ein Arzt, doch scheint er keiner zu sein. Der Cousin nennt ihn Hodja. Der Hodja sagt irgendwas zu Ümit, aber die Worte kommen nicht bei ihm an. In seinen Ohren sitzen immer noch Insekten. Er sieht, wie der fremde Cousin zu den Worten des Hodjas nickt und imitiert einfach das Nicken. Ümit gibt sich Mühe, es im selben Tempo zu machen wie der Cousin, der plötzlich an einer Zigarettenschachtel herumspielt und nervös zum Ausgang schaut. Warum geht er nicht einfach? Warum meint er überhaupt, dass er noch hierbleiben muss? Seine Aufgabe ist doch erledigt. Er hat sie hergefahren. Wartet er auf ein Danke-Tschüss? Der Hodja zeigt mit einer Kopfbewegung hinter sich. Die Nachbarin streichelt Ümits Mutter über die Schulter und bleibt im Wartebereich sitzen. Ümits Mutter, der fremde Cousin und Peri folgen dem Hodja. Peri zieht Ümit an der Hand. Seine Füße trippeln wie automatisch hinterher. Alle zusammen gehen sie eilig durch den langen, hektischen Flur, wo wartende Menschen müde auf dem Boden sitzen. Manche weinen, andere starren nur vor sich hin. Nochmal andere labern den Hodja voll, bis sie kapieren, dass er kein Arzt ist. Die vier steigen in einen Fahrstuhl. Auch er ist von weichem Nebel gefüllt. Der Fahrstuhl fährt runter, sackt zwei Stockwerke unter die Erdoberfläche. Der schwere Atem seiner Mutter ist ganz nah an Ümits Ohr, wie Geflüster, wie ein Sturm, der Ümits Verstand bedroht. Ümit kennt diesen Atem in seinem Ohr seit seiner Kindheit. Wenn er ihn spürt, heißt das, dass seine Mutter ihm viel zu nahe kommt, dass sie keinen Abstand zulässt, dass sie mit ihm machen kann, was sie will, weil sie seine Mutter ist und Mütter dürfen das doch. Nicht, dass Emine ihm je etwas Böses getan hätte, nicht absichtlich jedenfalls. Trotzdem fühlt sich diese Art von Nähe falsch an, wie eine Drohung, weil sie nicht freiwillig ist, weil Ümit ihr nicht entkommen kann, weil er nichts gegen sie tun kann, ohne sich wie ein respektloser Bastard zu verhalten. Ümit keucht. Die anderen auch. Nur der Hodja steht still an der Fahrstuhltür. Sie steigen aus, gehen wieder einen Flur entlang bis zu seinem Ende. Aber hier ist kein Mensch. Hier unten ist es kühler und riecht strenger nach Medizin, nach Jodtinktur an blutenden Knien. Ihre Schuhe klackern über den steinernen Boden, hinein in einen großen Raum, mit weißen Fliesen und nichts als einer Garderobe in der Ecke, einem großen Metalltisch in der Mitte, zwei Wasserschläuchen, einem riesigen Seifenspender. »Sie können Ihre Sachen ablegen, bis wir ihn holen«, sagte Hodja in seinem Arztkittel. Ümit sieht sich fragend um. »Ablegen? Was ablegen? Sollen Sie sich jetzt alle ausziehen?« Und dann die Wasserschläuche aufdrehen? Sollen sie mit dem Seifenspender eine Schaumparty schmeißen?
wie in diesen Nachtclubs in Bodrum, die sie im Fernsehen zeigen. Ümit kichert bei dem Gedanken in sich hinein. Oder hat er gerade in den gefliesten Raum hinausgekichert? Er sieht sich ängstlich um, trifft auf den Blick, den ihm der fremde Cousin zuwirft. Immer noch guckt der Cousin traurig, aber dann, plötzlich, zwinkert er Ümit mit beiden Augen zu, als wolle er ihm Mut machen. Da versteht Ümit, was der Cousin hier zu suchen hat. Er ist der Hakan-Ersatz, der Mann im Haus. Er soll Ümit begleiten, weil Ümit nicht Mann genug ist, um den Termin allein zu überstehen. So denken die wahrscheinlich. Und wer auch immer die sind, sie haben recht. Ümit weiß nicht, wie man sich bei einem solchen Termin verhält. Er weiß nur, dass er sich beherrschen muss und auf keinen Fall kichern darf. In dem Moment, in dem er das denkt, zieht plötzlich eine Welle durch seinen Bauch, ein Lachen, das sich hinterhältig hinausschleichen will. Ümit versucht es in sich zu halten, indem er die Arme fest vor der Brust verschränkt. Das Lachen darf auf keinen Fall seinen Hals erreichen. Ümit muss es ersticken. Er muss an etwas anderes denken. Tod. Er sieht sich um. Seine Mutter zieht umständlich ihren Mantel aus. Perry nimmt ihn ihr ab, er wird an die Garderobe gehängt, Ärmel werden hochgekrempelt, Hände gewaschen, Gebete geflüstert. Ümit schluckt, versucht wegzuhören. Immer wenn gebetet wird, hat Ümit sofort ein schlechtes Gewissen. Es kommt ihm vor, als ob die Gebete sowieso umsonst wären, weil er im Raum ist. Als würde Ümits Anwesenheit dafür sorgen, dass die Gebete nicht erhört werden. Ümit beschließt einfach, alle Bewegungen der anderen nachzumachen. Wie bei einer Aufwärmübung beim Sport, die Waschungen vor allem. Er hat den Abdes zwar als Kind gelernt, aber bloß, um ihn seinem Vater vorzuführen. Und so kann er sich jetzt kaum an den Ablauf erinnern, wie das eben so ist, mit allem auswendig Gelernten. So viele Dinge hat Ümit nur getan, um seinen Vater zu beeindrucken. Kleine Dinge, aber auch große. Das hat er in den Sprechstunden bei Dr. Schumann herausgefunden. Ümit hat gute Noten mit nach Hause gebracht, hat Gebete aufgesagt, hat einem Jungen aus der 10. die Nase gebrochen, ist zweimal jede Woche zum Fußball gegangen, obwohl ihm das nie wirklich Spaß gemacht hat. Ümit hat nicht gewusst, dass das alles mit seinem Vater zu tun hatte. Aber Dr. Schumann wusste das sofort. In der Woche nach der Hypnose hat Dr. Schumann erklärt, Ümit leide seit seiner Kindheit an der kühlen Beziehung zu seinem Vater. Er habe verstanden, auf welche Dinge sein Vater Wert lege und versuche, mit seinem Können und Wissen in diesen Bereichen einen guten Eindruck zu machen. Beten, Sport, Schule. Schon möglich, dachte Ümit, als Dr. Schumann ihm das erklärte. Bloß, was sollte das alles mit der knackenden Nase des Jungen aus der 10. zu tun haben? »Geh und wasch dich mal, du stinkst, du Asylantenkanacke«, hatte der Typ gesagt, aus heiterem Himmel. Einfach nur, weil er auf dem Schulhof gerade an Ümit vorbeilief und weil er es konnte. Und Ümit hatte, ohne weiter nachzudenken, ausgeholt und seine Faust in das sommersprossige Gesicht des Jungen geboxt. Hätte er auch nur kurz nachgedacht, wäre wohl alles anders gelaufen. Und er hätte weder den Mut noch die Kraft gehabt, sich gegen einen aus der 10. zu wehren. Aber er dachte nicht nach. Seine Faust handelte von ganz allein, von einem Ort aus, über den Ümit keine Kontrolle hatte. Diese Art von Männlichkeit, sagte Dr. Schumann später dazu, ist das, was dein Vater dir vorgelebt hat. Die Beleidigung des Jungen richtete sich gegen deinen Vater, gegen sein Naturell. Du hast versucht, so zu reagieren, wie dein Vater es getan hätte. Ümit nickte dazu bloß. Damals dachte er noch, mit Nicken käme er schneller wieder aus der Sache raus. Was sollte es schon bringen, Dr. Schumann zu sagen, dass er kein Wort verstand und dass sein Vater gar kein Typ war, der Leuten die Nase brach? Es hätte nichts gebracht. Deshalb sagte Ümit nichts. Auch nicht darüber,
dass es diese gebrochene Nase war, wegen der Jonas ihn zum ersten Mal ansprach und dass sie von da an anfingen, zusammen rumzuhängen. Die Tür geht auf. Zwei Männer in blauen Klamotten schieben eine Liege in den gefliesten Kellerraum. Sie sprechen ihr Beileid aus, aber ihre Blicke sind so leer und abwesend wie die Blicke von Menschen, die sich bei der Arbeit langweilen. Auf der Liege ist ein langer grauer Sack, so lang wie Baba. Die Männer schieben die Liege neben den Metalltisch. Einer von ihnen beugt sich vor und öffnet den Reißverschluss des grauen Sacks, zieht ihn den ganzen Baba-Sack entlang. Die beiden Männer gucken nicht ein einziges Mal zu Ümit oder zu seiner Familie. Der Reißverschluss ist offen. Ümit hört einen winzigen Schrei, ein kurzes Aufschrecken, ein Ah. Er weiß nicht, von wem es kommt, aber er schließt die Augen und wünscht sich mit aller Kraft an einen anderen Ort. Er stellt sich sein Zimmer vor, dann die Umkleidekabine des Fußballvereins, dann die warme Tischtennisplatte aus Stein, auf der er mit Jonas manchmal hockte, aber nichts davon funktioniert. Zum Medizingeruch kommt etwas Neues hinzu, etwas Penetrantes. Es zwingt Ümit zurück, lässt ihn nicht entkommen. Süßlich und alt riecht es wie getrockneter Lavendel. Ümit hört, wie die beiden Männer an dem Sack rütteln, hört ein angestrengtes Seufzen, hört, wie die Liege wieder aus dem Raum fährt, hört die Stimme des Hodgers ein Gebet aufsagen. Jemand berührt Ümit am Arm, greift nach ihm und zieht ihn sachte ein paar Schritte nach vorn, fasst seine Hände einladend wie zu einem Tanz, öffnet seine Hände, die Innenflächen nach oben, und Ümit lässt alles geschehen und hält die Augen fest geschlossen. Wasserplätschern. Die Mannschaft war auf einem Trainingscamp im Grün. Pollen schwebten wie Schnee über Jonas Kopf, als er auf dem Platz stand. Am letzten Abend ging die ganze Gruppe mit 3 Kasten Bier an den See. Nur Jonas und Ümit blieben in der Jugendherberge und sagten, sie kämen nach. Sie saßen mit ein paar Bierflaschen im verlassenen Treppenhaus, als Jonas Ümit zum ersten Mal von seinem Vater erzählte. Dass Jonas sich nicht an ihn erinnern konnte, weil er zurück nach Amerika gegangen war, als sein Dienst in Deutschland endete, dass Jonas und seine Mutter nie wieder von ihm gehört hatten. Ümit sagte, du kannst ihn doch suchen. Eines Tages fliegst du nach Amerika und findest ihn einfach. Jonas schüttelte den Kopf und lächelte sanft. In seinem Blick war etwas, das Ümit schon früher aufgefallen war, bloß konnte er es erst jetzt lesen. Da waren Scherben, die davon erzählten, dass etwas in Jonas zerbrochen war. Ümit konnte das verstehen. Auch er hatte immer das Gefühl gehabt, in ihm sei etwas kaputt.
Ja, vielleicht gehe ich nach Amerika, irgendwann, sagte Jonas, um mich weniger allein zu fühlen, weil es dort Menschen gibt, die wie ich sind, nicht so wie hier, wo mich immer alle ansehen wie einen Eindringling, wie einen, der nicht hierher gehört, weil ich immer der einzige Schwarze im Raum bin. Selbst wenn ich nach Hause zu meiner Mama komme, bin ich der einzige Schwarze. Manchmal glaube ich, sie denkt auch, ich wäre ein Eindringling in ihrem Leben oder so. Keine Ahnung, vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Ich habe einfach keinen Bock mehr auf dieses Gefühl. Aber ich werde bestimmt nicht nach Amerika gehen, um nach meinem scheiß Vater zu suchen. Ich scheiß auf ihn. Wer mich nicht will, den will ich schon gar nicht.